Wir haben jetzt im ganzen Bereich sehr viel über Gottes Gnade gehört, gesungen, gesprochen und das ist wahr. Aber gleichzeitig bist du vielleicht auch in deiner Bibellese, wie ich immer mal wieder auch in 3. Mose und sagst, wie passt das zusammen? Hier ist eine ganze Liste an konkreten, präzisen Anweisungen und Vorschriften für die Stiftshütte, für die Opfer und fragst dich, ja, wie gehört das zusammen? Muss ich all diese Anweisungen halten? Und vielleicht fühlst du dich, gerade wenn du diese Sachen liest, aber auch wenn du an deinen Alltag denkst, an deine Umstände denkst, distanziert und hoffnungslos. Und da möchte ich dir heute Morgen einen Ausweg zeigen. In Epheser 2 heißt es in den Versen 12 und 13, ihr wart zu jener Zeit ohne Christus, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Ohne ihn, ja, da ist es verständlich, dass ohne Gott gibt es keine Hoffnung. Dann hofft man, dass man irgendwie durchkommt, aber keine Basis für diese Hoffnung. Aber Gott möchte uns Hoffnung geben und er möchte dir Hoffnung geben, unabhängig von den Umständen, in denen du gerade bist. Und das wollen wir heute Morgen sehen. Aber dazu müssen wir auch Gottes Heiligkeit verstehen. Bevor die Israeliten vom Berg Sinai losziehen konnten ins gelobte Land, gab Gott diese ganze Reihe an Anweisungen, wie wir auch in Gemeinschaft mit ihm leben können. Und ich zitiere einmal ganz kurz den letzten Satz aus 3. Mose. Dort heißt es nämlich in Kapitel 27, Vers 34, das sind die Gebote, die der Herr dem Mose auf dem Berg Sinai an die Söhne Israels aufgetragen hat. Also wir haben ein ganzes Buch und er sagt, okay, hier sind all die Sachen, die ich jetzt aufgetragen habe. Hier sind all die Gebote. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Normalerweise sind wir nicht besonders begeistert von Anweisungsheften, ja, irgendwie irgendwelchen Beschreibungssachen, es sei denn, du bist sehr technisch veranlagt und du findest es begeisternd, wie jetzt deine Waschmaschine funktionieren soll und du 30 Seiten dazu durchlesen sollst oder so. Aber die meisten von uns haben eher irgendwie ein bisschen Action, ein bisschen das, was passiert. 3. Mose, mit einer Ausnahme, einer Stelle von 20 Versen, bewegt sich keiner. Es gibt keine Handlung. Es wird nur beschrieben, was dort alles stattgefunden hat und was Gottes Erwartung ist. Das finden wir oft ziemlich mühsam. Aber Gott begründet diese Anweisung mit seiner Heiligkeit. Das heißt, das sind die ganzen Anweisungen über die Stiftshütte. Ich hatte letzten Mittwoch teilweise darüber gesprochen. In 3. Mose 11, Vers 45 sagt er, denn ich bin der Herr, der euch aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein. So sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Er gibt die Begründung für all die Anweisungen, die er gibt und sagt, ich bin heilig und ich möchte, dass ihr auch heilig seid. Und jetzt gebe ich euch diese Anleitung. Und das soll sich darin äußern, dass sie seine Anordnung auch umsetzen. Nochmal in Kapitel 20, Verse 7 und 8. Da heißt es, so sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin der Herr, euer Gott. Und sollt meine Ordnung einhalten und sie tun, ich bin der Herr, der euch heiligt. Also ich habe euch geheiligt, ich wirke weiter an euch, aber eure Heiligung soll sich auch darin äußern, dass ihr das umsetzt, was Gott dann auch in seinem Wort sagt. Ganz wichtig zu verstehen ist, die Gebote machen uns nicht heilig, sie zeigen uns, wie Heiligkeit aussieht. Es ist nicht, ja, wenn du dieses tust, dann wirst du heilig, sondern Gott macht uns heilig und dann sagt er, jetzt möchte ich, dass ihr dementsprechend lebt. Bei der Stiftshütte gab es ganz viele heilige Geräte. Die haben sich nicht selber heilig gemacht, indem sie sich schön poliert haben. Die waren heilig, weil sie abgesondert waren für Gott. Und dann sollten sie auch entsprechend gebraucht werden und für diesen Zweck zur Verfügung stehen. Aber was hat das mit mir zu tun? Dieses war die Anweisung an Israel, 3. Mose, Altes Testament. Wie sieht es im Neuen Testament aus? 1. Petrus 1, Verse 14 bis 16. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Die Vorgehensweise, wie dieses sich ausdrückt, das hat sich geändert. Hier steht nicht mehr von, ihr sollt diese Opfer bringen oder ihr sollt euch waschen oder ihr sollt auf diese Art und Weise in meine Gegenwart treten. Sondern es steht, passt euch nicht den Begierden an. Aber Gott hat sich nicht geändert. Er sagt immer noch, ich bin heilig und ihr als meine Kinder sollt ebenfalls heilig sein. Und Heiligkeit äußert sich in der Absonderung. Das gilt sogar für Gott selber. Er hat ja gesagt, Gott ist heilig. Wie ist er heilig? Er ist anders als alle anderen Götter. Wir erinnern uns, letzten Sonntag haben wir es über das goldene Kalb gehört. Das war eine typische Darstellung von den Göttern, wie sie die Ägypter gesehen haben. Und du kennst vermutlich einige der Mythen von den griechischen und römischen Göttern und so weiter. Und die hatten dann Vorstellungen, wie dieser Gott ist. Und das ist, die sind sehr menschlich. Die streiten sich ständig, die haben ständig Begierden, die betrinken sich. Das waren ihre Götter. Was die Menschen gemacht haben, ist zu sagen, wir gucken auf uns und denken, ja, die Götter sind uns gleich. Aber deswegen ist der christliche Glaube so komplett anders. Und viele Leute haben das aber im Kopf, zu sagen, naja, wir wissen, dass es keine Götter auf dem Olymp gibt, also gibt es auch Gott nicht. Das ist häufig die Logik dahinter. Okay? Aber das ist ungefähr die gleiche Logik, wie zu sagen, naja, einige Bücher sind Märchen, deswegen stimmt nichts, was in irgendeinem Buch steht. Natürlich gibt es Märchenbücher, aber das heißt nicht, dass es nicht auch wahre Lektüre gibt. Ja, es gibt falsche Götter. Es gibt welche, die nicht existieren, die Götter genannt werden, die Menschen sich ausgedacht haben. Aber das sagt überhaupt nichts darüber aus, dass es nicht auch den einen wahren Gott gibt. Gott ist nicht vergleichbar. Und das sehen wir an seinem Charakter. Er ist absolut heilig. Aber auch wir sollen dann heilig sein. Und an unserem Charakter soll man einen Unterschied sehen. Und die ganzen Anweisungen, die den Israeliten gegeben worden waren, waren darauf abgezielt, dass sie abgesondert waren, dass sie anders waren als die Nationen um sie herum. Das heißt, wir sollen uns nicht der Welt anpassen, sondern dem Herrn absondern. Und ich hoffe, dass das Bild von einer Trauung ein bisschen dabei hilft. Weil manchmal denken wir so, ja, abgesondert, das heißt irgendwie, ich ziehe mich in irgendein Kloster zurück oder ich treffe mich nicht mehr mit Leuten und ich bin irgendwie einfach nur merkwürdig. Okay? Einige waren gestern auf einer Hochzeit gewesen von der Gemeinde Neumarkt und da haben sich zwei junge Leute das Ja-Wort gegeben, haben geheiratet. Was sagen sie damit? Sie machen einen verbindlichen Bund miteinander und sagen, ich werde dir treu sein, wir sind jetzt eins. Und im Amerikanischen, wenn du ein Eheversprechen gibst, ist immer der Satz drin, forsaking all others. Also ich lehne alle anderen ab. Nicht mit denen will ich nichts mehr zu tun haben, aber es ist eine andere Beziehung zwischen uns beiden. Wir gehören einander. Wir sind abgesondert. Wir sind eine Einheit und alle anderen sind außen vor. Das ist eine Ehe. Und das ist das Bild, was Gott gebraucht. Er ist der Bräutigam, wir sind die Braut. Wir sind abgesondert für ihn, für eine Gemeinschaft mit ihm. Das ist, was er meint, mit heilig zu sein. Nicht ich darf nicht in Berührung kommen mit irgendwas Bösem oder so, sondern zu sagen, nein, wir sind abgesondert für ihn, für seinen Gebrauch stellen wir uns ihm zur Verfügung. Oder anders ausgedrückt, Heiligkeit ist eine Hingabe zu Gott. Das bedeutet dann eben, dass alles, was ich tue, ist für ihn hin. Ich lebe für diese Beziehung. Ja? Und alles, was sonst geschieht, Arbeit, Hobby, das darf ich machen. Aber das ist nicht mein Zuhause. Das ist, wo ich ihn bezeugen kann, wie Andreas eben auch geschildert hat, wo ich darauf hinweisen kann, aber zu sagen, mein Zuhause, meine Verbindung, meine Heiligkeit, meine Abgesondertheit ist zu Gott. Das andere ist, was ich draus mache. Und wenn du verheiratet bist, du bist ja nicht nur die ganze Zeit zu zweit in deiner Wohnung, sondern du gehst arbeiten, du gehst zum Sport, du hast deine Veranstaltung. Aber in allem dem bleibt dir eine Einheit. So soll es sein. Und so soll Heiligkeit gegenüber Gott sein. Sagen, ja, ich gehe arbeiten, ja, ich darf spielen, aber in all dem bin ich primär und trachte nach der Gemeinschaft mit Gott. Also noch einmal, es geht nicht darum, merkwürdig zu sein, aber dass man schon einen Unterschied merken kann. In 1. Petrus 4, in den Versen 3 und 4 steht, denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nation vollbracht zu haben. Als ihr wandeltet in Ausschweifung, in Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und unerlaubten Götzendiensten. Hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit. Und sie lästern. Was ist denn mit dir los? Du machst ja gar nichts mehr mit. All das, was wir vorher gemacht haben. Und er sagt, ja, das ist genau Heiligkeit. Ich bin abgesondert von diesem Strom der Heillosigkeit, wie es hier heißt. Ich fließe nicht mehr einfach mit. Ja? Und dieser Ausdruck, das Wort Heillosigkeit, ist das griechische Wort asozia. Asozial. Ja? Er sagte, diesen ganzen Strom von asozialem Verhalten, in dem Sinne von, es ist nicht gut für die Gemeinschaft, nämlich Trunkenheit, Festgelage, Ausschweifung. Er sagte, das ist, wie die Gesellschaft fließt. Das ist, was viele machen. Aber ihr macht nicht mehr mit. Ihr lasst euch nicht einfach mitreißen, sondern wir leben für den Herrn. Man soll einen Unterschied sehen. Wir sollen sehen, dass Gott uns verändert hat, dass wir eine Hoffnung haben, dass wir unsere Hoffnung, unsere Zufriedenheit nicht mehr in solchen Aktivitäten finden, sondern in unserer Beziehung zum Herrn. Wir sehen, um glücklich zu sein, muss ich nicht betrunken sein, sondern ich habe eine Beziehung. Ich habe den Herrn, der mich liebt, der mich hört, der mich leiten möchte, der mich gebrauchen möchte, der mich formen möchte, und ich vertraue auf ihn. Wir müssen Gottes Heiligkeit verstehen. Das ist, was er mit all diesen Beschreibungen darlegt und sagt, Gott ist so und er möchte, dass wir ihn reflektieren und dass wir seine Heiligkeit sehen. Aber er hört nicht damit auf. Das konnte man am Berg Sinai noch sehen. Da war seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit kam auf den Berg herab. Alles hat gebebt und sie hörten seine Stimme. Aber hier sind jetzt ja konkrete Anweisungen, was sie tun sollten. Weil er nicht nur zeigen möchte, hier ist, wie ich bin, sondern hier gibt es eine Beziehung zu ihm. Gott ist nicht einfach dort und wartet ab und sagt, ich bin hier und mal schauen, ob es jemand in meine Nähe schafft. Sondern er gibt diese Sachen, um zu sagen, ich möchte einen Weg bereiten, damit ihr zu mir kommen könnt. Und darum geht es in dem nächsten, komme zum Herrn. Die ersten 7 Kapitel von 3. Mose handeln von Opfern, mit denen die Israeliten zu Gott kommen konnten. Und die letzten beiden, die dort aufgeführt sind, sind das Sündopfer und das Schuldopfer. Und die waren dazu da, um Vergebung von Gott zu erlangen. So heißt es in 3. Mose 5, Vers 26. Und wir werden nicht die 7 Kapitel lesen, du kannst sie gerne nachlesen. Aber ich möchte, dass wir daraus etwas entnehmen. Und hier heißt es 3. Mose 5, 26, und der Priester soll Sühnung für ihn erwirken vor dem Herrn. Und es wird ihm vergeben werden, wegen irgendetwas von allem, was er getan hat, darin schuldig zu werden. Er soll Sühnung, er soll Vergebung bewirken. Gott gab also die Möglichkeit für Vergehen, Vergebung zu erhalten. Es war nicht nur, ich bin so und ihr seid es nicht, schlecht für euch, sondern er bereitet einen Weg und sagt, ich möchte, dass ihr trotzdem zu dem Herrn kommt. Das heißt, die Opfer waren keine Hindernisse auf dem Weg zu Gott, sondern die Beseitigung des Hindernisses. Wieso? Wir sehen häufig zu sagen, sie mussten all dieses tun und das macht es ja ziemlich umständlich, zu Gott zu kommen. Aber was er sagt, nee, es ist eigentlich die Möglichkeit, zu ihm zu kommen, weil vorher hat die Sünde uns von Gott getrennt. Aber er sagte, ich will nicht, dass einfach nur die Trennung da bleibt, ich will einen Weg ermöglichen und dieses habe ich gebracht, sodass das, was uns getrennt hat, jetzt überbrückt werden kann und Vergebung stattfinden kann. Und selbst bei diesen Opfern hat er auch individuell Rücksicht genommen. Es gab unterschiedliche Opfer und Opfergrößen sozusagen. Ja, man konnte Rinder schlachten, man konnte Schafe schlachten, man konnte Tauben schlachten und bringen als Opfer. Und die waren alle angeführt als dieses, als eine Möglichkeit. Okay. Und Gott nimmt also Rücksicht von dem auch, wie unsere Verhältnisse sind. Wir sehen Opfer oft als grausam, aber Gott gab sie als Ausdruck seiner Gnade. Und ich habe das so formuliert, Schlachtopfer sind ein Ausdruck von Gnade, denn ein unschuldiges Opfer trägt die gerechte Strafe des Schuldigen. Das ist Gottes Verständnis von einem Schlachtopfer. Okay? Heutzutage in unserer Gesellschaft ist es immer so, ach, die armen Tiere. Und ja, die mussten ihr Leben geben, aber Gottes Gnade zeigt sich darin zu sagen, das war die einzige Möglichkeit, dass du nicht stirbst. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und deswegen ein Ausdruck von Gnade, weil jetzt ein Schlachtopfer die Strafe empfängt, die gerechte Strafe für mich eigentlich gewesen ist. Und nicht nur das, in Christus hat Gott uns das Schuldopfer selber geliefert. Es heißt, hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Wir hatten in 3. Mose zu sagen, hier ist, was ihr bringen könnt, damit der Weg wieder bereitet ist. Und ich gehe sogar darauf ein und sage, naja, ich mache die Opfer nicht so kostbar, dass das keiner bezahlen kann. Sondern ich gebe verschiedene Möglichkeiten, damit man unterschiedlich bringen kann. Und alle von denen sind aufgeführt und von Gott akzeptabel. Warum sage ich das? Weil manchmal waren da bestimmt Leute, die geschaut haben, mit ihrem Opfer kamen, sagen wir, sie kamen mit 2 Tauben. Ja, zum Beispiel finden wir bei Maria und Josef. Ja, die konnten sich offensichtlich ein Stier oder ein Schaf nicht leisten. Die kommen damit. Und vielleicht schauen sie, wer ist neben ihnen oder hinter ihnen oder vor ihnen in der Reihe. Und die kommen mit dem Stier. Sagen, ich habe nicht mehr zu bringen. Wird Gott das akzeptieren? Die Leute haben vielleicht auf ihr Opfer runtergeschaut und gesagt, ach, schau mal, diese armen Leute, die haben nichts zu bringen. Die sollen uns mal vorlassen. Wir haben mehr zu bringen. Aber bei Gott waren sie alle nebeneinander aufgeführt und bei allen von denen steht, sie waren Gott wohlgefällig. Das heißt, für Gott kommt es nicht auf die Größe des Opfers drauf an, sondern diese Bereitschaft, zukommen zu ihm und unsere Schuld zuzugeben. Die waren alle von ihm angenommen, unabhängig davon, wie viel das war. Wir können dann eingeschüchtert sein, aber Gott sieht das anders. Sehen wir auch bei Jesus im Tempel. Die Leute kommen und bringen ihre Geldsäcke mit, um zu demonstrieren. Wir geben dem Herrn. Und da kommt eine arme Witwe, so schildert Jesus das und sagt, die hat 2 kleine Geldstückchen, 2 Cent sozusagen, die hat sie reingeworfen. Und Jesus ruft seine Jünger herbei und sagt, habt ihr das gesehen? Sagten, was? Sagten, ja, was die Witwe gerade gegeben hat. Sie hat mehr eingelegt als alle anderen. Dieses klein bisschen von ihr war alles, was sie hatte. Sie hat mir komplett vertraut, sie hat gar nichts mehr. Und das ist mehr wert als die ganzen anderen, die aus ihrem Überfluss reingeschüttet haben. Gott sieht, was wir haben. Gott sieht unsere Herzenseinstellung. Und er hat das auch hier eingenommen. Und interessant ist auch, dieser Ausdruck, dieses Schuldopfer, wird in Jesaja 53 gebraucht. Christus ist das Schuldopfer für uns geworden. Er hat die Schuld auf sich genommen. Wir können zu Gott kommen, weil er die Schuld weggenommen hat. Und als ich das heute Morgen nochmal reflektiert habe und gebetet habe, da kam mir noch dieser Gedanke. Bei diesen Opfern war eine Sache wichtig. Die Opfer mussten vollkommen sein. Sie mussten makellos sein. Naja gut, das wusste ich schon länger. Wieso ist dir das neu? Das war mir nicht neu. Aber schau mal her. Das Opfer musste vollkommen sein, nicht der Opfernde. Gott sagt, um Zugang zu haben, musst nicht du vollkommen sein, sondern das Opfer war notwendig, damit du kommen kannst. Und du bist nicht vollkommen. Das Opfer musste makellos sein. Du kommst mit deinem Makel durch ein Opfer. Das Opfer musste makellos sein. Und Gott hat ein makelloses Opfer gegeben. Er hat seinen eigenen Sohn gegeben, damit wir, wie wir sind, kommen können. Du musst nicht sagen, ich kann nicht kommen, du weißt gar nicht, was ich alles getan habe. Muss ich auch nicht wissen. Gott weiß es. Aber er erwartet nicht, dass die Christen makellos sind. Er erwartet nicht, dass die Gemeindemitglieder vollkommen sind. Er erwartet, dass sie kommen mit einem vollkommenen Opfer. Der ist, der uns reinigt. Unsere Hoffnung ist nicht, dass wir so gut sind. Unsere Botschaft, die Botschaft des Evangeliums, ist nicht, wie toll wir sind, sondern wie gnädig Gott ist. Und er sagt, das sollte man an diesen Opfern schon sehen. Die Leute, die kommen, die sind schuldig. Die haben sich schuldig gemacht, haben gestohlen, haben etwas nicht richtig gemacht, haben gelogen, haben was auch immer gemacht. Sie durften kommen. Aber nicht, weil sie jemand sind, sondern weil sie etwas bringen. Und selbst das müssen wir nicht mehr bringen, sondern Gott hat es vollbracht für dich und für mich. Das ist die Botschaft. Deswegen können wir hier sein. Und das ist die frohe Botschaft, die wir bringen. Gott nimmt uns an, nicht aufgrund unserer Leistung, sondern aufgrund dessen, was er für uns getan hat. Deswegen sollen wir kommen. Deswegen dürfen wir kommen. Wir sind nicht perfekt, das Opfer ist es. Und wenn du dir wieder mit 3. Mose schwer tust, denke daran, die Opfer öffnen den Zugang zu Gott. Ja, da sind detaillierte Beschreibungen und manchmal kann man sich drin verlieren. Okay, das wird so gemacht und davon musste der Teil und die Priester kriegen das und die anderen kriegen das und so weiter. Aber zu verstehen, diese waren makellos, das war gefordert von Gott, weil er heilig ist. Aber er hat unheiligen Menschen einen Zugang gewährt durch die Sühnung, die vollbracht wird, durch ein makelloses Opfer. Und er sagt die ganze Zeit, ihr schaut hier auf die Opfer und die können diese Sünde abdecken, aber sie können die Sünde nicht vergeben, haben wir vorhin in Hebräer 10 gelesen. Er hat das vollkommene Opfer selber gegeben in Jesus Christus. So verstehe Gottes Heiligkeit, aber auch komme zum Herrn, lass dich das nicht abschrecken. Sondern er hat einen Weg bereitet. Und dann drittens, pflege die Gemeinschaft. Die Opfer waren nicht nur ein Zeichen für Vergebung, sondern auch Versöhnung. Und viele meinen, ja, das, was da der Unterschied ist, ist doch das Gleiche. Aber Vergebung bereinigt die Schuld, Versöhnung überwindet die Trennung. Vergebung ist der richterliche Akt, sagen, die Schuld, die da war, die ist vergeben. Versöhnung stellt eine Beziehung wieder her. Opfer, die Schuld und das Sündopfer waren dazu da, zu sagen, ich bin schuldig und ich brauche Vergebung. Es gab 3 andere Opfer, wir kommen gleich ein bisschen darauf. Und die waren dazu da, um Gemeinschaft zu haben. Gott gewährt Vergebung, aber er bietet darüber hinaus Gemeinschaft an. Er sagt nicht nur, okay, vergeben, du darfst wieder gehen, sondern ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte, dass wir zusammen durchs Leben gehen. Wie gesagt, wir haben die ersten 3 Opfer übersprungen Das erste ist das Brandopfer. Und das Wort, das hier gebraucht wird, ist der Ausdruck von etwas, das aufsteigt. Weil es wurde angezündet und der Rauch stieg auf, ja, zum Himmel. Und das war dieser Ausdruck von diesem Brandopfer. Ein Opfer, das aufsteigt. Und über dieses Opfer heißt es, dass es dem Herrn wohlgefällig ist. Zum Beispiel 3. Mose 1, Vers 3. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfern von den Rindern ist, soll er sie darbringen. Ein männliches Tier ohne Fehler. Am Eingang des Zeltes der Begegnung soll er sie darbringen. Zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Ich habe mir das mal in der Statistik angeschaut. Ein Drittel aller Ausdrücke von Wohlgefallen, die Gott in der ganzen Bibel schreibt, finden wir in 3. und 4. Mose. Da wird so häufig davon gesprochen, zu sagen, das ist Gott wohlgefällig. Es gefällt ihm ein wohlgefälliger Geruch. In dem Ausdruck wird es häufig gebraucht. Aber dann haben wir doch vorhin in der Lesung gelesen, Hebräer 10, er will gar keine Brandopfer mehr. Wie denn jetzt? Erst war es wohlgefällig, es gefällt ihm und jetzt gefällt es ihm nicht mehr. Was ist hier anders? Gott wollte, dass die Opfer auf das vollkommene Opfer hinweisen, auf Jesus Christus. Und als das vollbracht war, hörten die anderen Opfer auf. Und dieses Wohlgefallen wird im Neuen Testament anders gebraucht. Im Alten Testament war, hier ist ein Opfer und sie bringen es. Und es war ein wohlgefälliger Geruch. Weißt du, wofür es am meisten im Neuen Testament gebraucht wird? Matthäus 17, Vers 5. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört. Ihr braucht nicht mehr Opfer zu bringen, damit Gottes Wohlgefallen ist, sondern Christus hat des Vaters Wohlgefallen. Er hat ihm in allem gefallen und wir sollen auf ihn hören. Wir sollen ihn annehmen, auf ihn hören, danach leben. Und das hat er bestätigt, denn nach seinem Tod, was ist passiert? Römer 8, Vers 34. Wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben. Ja, noch mehr, der auferweckt, der aufgefahren ist, der aufgestiegen ist. Was wir eben im Hebräischen hatten. Brandopfer ist wohlgefällig, es steigt auf. Und Christus ist auferweckt, aufgestiegen, der zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Das heißt, wenn du sagst, ich bin es nicht wert, ich habe so oft versagt. Christus ist es, der für uns eintritt und er sagt, komm, komm rein, komm in die Gemeinschaft. Ich bin da, ich bin bei dem Vater, ich bin ihm wohlgefällig und ich sage dir, komm. Erinnerst du dich in Offenbarung Kapitel 3? Viele benutzen das für Bekehrung und es ist nicht komplett verkehrt, aber da steht, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand aufmacht, zu dem werde ich einkehren, mit ihm essen und er mit mir. Wir werden Gemeinschaft haben. Weißt du, an wen das geschrieben ist? An die Gemeinde. Er sagt es, wenn du da bist, wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater. Er ist wohlgefällig und wenn wir in ihm kommen, dann sind wir eingeladen und dann dürfen wir Gemeinschaft mit ihm haben. Ja, Vergebung, aber auch Gemeinschaft. Ein wirkliches Miteinander. Aber Gott möchte es dabei nicht belassen, oder so ausgedruckt. Gott möchte nicht nur deine Anwesenheit, sondern deine Beteiligung. Gott hat all dieses nicht vollbracht, damit wir Zuschauer sind. In Hebräer 12 ist davon die Rede, von einer Wolke an Zeugen. Und dann Hebräer 11 waren die ganzen Heiligen aus dem Alten Testament. Das ist wie ein Zuschauerrang. Das stimmt. Aber warum waren sie jetzt Zuschauer? Weil sie schon gestorben waren. Sie haben vorher es ausgelebt. Da waren sie die Aktiven. Und solange wir leben, sind wir nicht Zuschauer, sondern sollen beteiligt sein. Gott möchte uns einbinden in sein Werk, in das, was er tut. Und bei diesen Brandopfern noch eine Sache, die bemerkenswert ist. Das Brandopfer hieß auch deswegen so, weil es komplett verbrannt wurde. Es musste vollständig sein. Es reichte nicht zu sagen, ich gebe dir all das, was mir sowieso nicht schmeckt, all die Innereien oder so, die mag ich nicht, also ist ein bisschen unangenehm, aber die Schenkel, die hätte ich gerne oder was auch immer. Sondern es musste komplett verbrannt werden. Was möchte Gott von uns im Neuen Testament? Wir haben doch schon gesagt, er will keine Brandopfer mehr. Viele von euch kennen, glaube ich, Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen. Nicht nur eure Füße, nicht nur euren Mund, nicht nur euren Kopf, sondern eure Leiber, euer ganzes Leben darzustellen. Als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Gott sagt, hier ist ein vernünftiger Gottesdienst, hier ist ein Gottesdienst, der mir gefällt. Nicht einer unbedingt, wo eine Riesenshow ist. Nicht einer, wo alle schön still sitzen und niemand das stört. Sondern dies ist Gottesdienst, der ihm wohlgefällig ist. Wenn wir sagen, Gott, du hast alles für mich vollbracht, du hast das Opfer gebracht und ich komme durch Jesus Christus zu dir und sage, nimm mein Leben, gebrauche du es, wie du magst. Wenn du möchtest, dass ich gehe, dann gehe ich. Wenn du möchtest, dass ich rede, dann rede ich. Wenn du möchtest, dass ich höre und still bin und staune und dankbar bin für das, was du für mich getan hast, dann möchte ich das tun. Hier ist mein Leib. Das ist Gott wohlgefällig. Das ist, was er möchte. Zweite Opfer. Brandopfer, das aufsteigt. Zweite Opfer war ein Speisopfer. Da wurde ein Teil verbrannt und der Rest durfte in Gottes Gegenwart verspeist werden. Es war ein unblutiges Opfer. Es bestand aus verschiedenen Mehl-Sachen, die da gekocht wurden und die dann gemeinsam gegessen werden konnten. Es war vom Ertrag des Feldes als Zeichen der Dankbarkeit für Gottes Fürsorge. Und gerade damals stand ein gemeinsames Essen für besonders enge Gemeinschaft. Ein Miteinander. Und auch daran hat Gott wohlgefallen. 3. Mose 2, dass das nicht einfach nur alles meine Idee sind, sondern aus diesen Opfern auch ablesbar ist. 3. Mose 2, Vers 2, da heißt es, und er soll zu den Söhnen Aarons, den Priestern, dieses bringen. Er nehme davon seine Handvoll von seinem Weizengeries und von seinem Öl samt all seinem Weihrauch und der Priester lasse die Askara davon auf dem Altar in Rauch aufgehen. Ein Feueropfer ist es als wohlgefälligen Geruch für den Herrn. Nimmt ein Stück davon, opfert es dem Herrn und den Rest können sie essen und es ist wieder dem Herrn wohlgefällig. Dankbarkeit sowohl für irdische als auch himmlische Segnung möchte Gott auch von uns haben. Wieder nicht mehr als ein Speisopfer, aber nach Hebräer 10, Vers, 12, Vers 28. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen, mit Scheu und Furcht. Vielleicht auch wir können manchmal was opfern. Nicht mehr irgendwelche Tiere oder Weizengrieß, ja, sondern indem wir uns selber hingeben und unsere Dankbarkeit ihm gegenüber äußern. Wir hatten Brandopfer, wir hatten Speisopfer und drittens, das war das Heilsopfer oder auch Friedensopfer. Das ist vom hebräischen Wortlaut sehr nah an dem Shalom, am Friede dran. Und auch das gefiel dem Herrn. Kapitel 1 war das Brandopfer, das aufsteigt, Kapitel 2 war das Speisopfer, Kapitel 3 ist dann dieses Friedensopfer oder Heilsopfer. Und dort heißt es in 3. Mose 3, Vers 5, und die Söhne Aarons sollen es auf den Altar in Rauch aufgehen lassen, auf dem Brandopfer, das auf dem Holz über dem Feuer ist. Ein Feueropfer ist es als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Und dieses sollten sie bringen, unter anderem auch, um ihre Dankbarkeit und ihre Freude an dem auszudrücken, wie Gott für sie gesorgt hat. Und das war zum Beispiel dann angewiesen, dass sie das dann opfern sollten, wenn sie ins gelobte Land kommen. Und dieses Friedensopfer können wir auch mit Dank ausdrücken, aber auch uns bewusst machen, wir dürfen uns freuen an dem Frieden, den Christus bewirkt hat. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er ist unser Friedensopfer. Er hat uns Friede gebracht mit Gott. Freuen wir uns noch. Und es ist so, ja, ja, weiß ich schon. Brauchst du mir nicht neu sagen. Das habe ich schon 1000 Mal gehört. Was möchte Gott von uns haben? Wir haben manchmal hier betont zu sagen, ja, diese Opfer nicht mehr, das. Wir haben ein bisschen gehört, unser Leib und die Dankbarkeit. Wird noch einmal aufgegriffen in Hebräer 13, Verse 15 und 16. Da heißt es, durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das Wohltun und Mitteilen aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Ich brauche keine verbrannten Opfer mehr. Ich brauche lebendige Opfer. Und ich möchte, dass es ein Opfer des Dankes ist und des Lobes. Ja, das kann im Gesang sein. Das kann aber auch einfach ein Ausdruck sein, zu sagen, ich preise den Herrn für das, was er getan hat. Ja, und eben auch, dass es sich im Miteinander, in der Fürsorge füreinander äußert. Wir sollen verstehen, dass die Opfer waren nicht als Last oder Leistung gedacht, sondern als Einladung zur Gemeinschaft mit Gott. Sie waren nicht dazu da, um noch mehr Rituale hinzuzufügen, um noch mehr rituelle Handlungen, irgendwas, was du tun musst, aufzuerlegen, sondern sie waren Gottes Einladung zu sagen, ihr dürft zu mir kommen. Ich bin heilig und ich weiß, euch mangelt diese Heiligkeit. Allen Menschen, alle haben gesündigt. Aber ich lade euch trotzdem ein und ich gebe einen Weg. Und dieser Weg weist auf den Weg, die Wahrheit und das Leben hin, der eines Tages kommen wird und die Gemeinschaft mit Gott ermöglichen wird. Und so hat Gott selbst das größte Opfer gegeben, um uns mit ihm zu versöhnen. Noch eine letzte Stelle, Kolosser 1, 21 und 22. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Gott ist heilig, wir sollen heilig sein. Ja, wie können wir da hinkommen? Nicht durch eine stufenweise Besserung, sondern durch die Versöhnung, die in Jesus Christus ist. Er macht uns heilig. Und als solche sollen wir abgesondert für ihn leben. Nicht isoliert, okay, aber verändert. Verändert in sein Ebenbild, hingegeben, dankbar für ihn, in dieser Gemeinschaft. Das ist, worauf 3. Mose hinweisen möchte. Frage an dich. Bist du versöhnt? Bist du versöhnt mit Gott durch sein Opfer für uns? Bist du zu ihm gekommen? Oder sagst du nur, ja, ich lese das immer und denke, verstehe ich nicht, weiß ich nicht, bringt mir nichts. Wir sollen verstehen, es ist Gottes Angebot an alle Menschen. Sogar die wir einst entfremdet und Feinde waren. Wenn du es angenommen hast, dann hast du dein Leben als lebendiges Opfer hingegeben, sagen Gott, was immer du aus meinem Leben machen möchtest, ich stelle mich dir zur Verfügung. Ob alleinstehend, ob verheiratet, ob jung, ob alt, wie du mich gebrauchen möchtest, bei welcher Arbeit auch immer, in welchem Dienst auch immer, in die Umgebung, wo du mich stellst, gebrauche du mich. Wenn du mich woanders hin haben möchtest, dann führe mich. Wenn du möchtest mich verändern, dass ich vielleicht am gleichen Ort bleibe, aber eine andere Person werde, verändert durch dein Wort, dann wirke du in mir. Lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Sind wir das? Wenn nicht, Gott lädt uns ein. Sag, komm, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte diese Beziehung haben. Lebst du in dieser Beziehung? Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir, auch wenn uns häufig diese Opfer ein bisschen mühsam erscheinen und dass du eine Absicht damit hattest und nicht einfach nur Regeln auferlegen möchtest, sondern zeigen möchtest, wie diejenigen, die die Regeln gebrochen haben, mit Gott versöhnt sein können. Versöhnt durch das Opfer deines Sohnes. Du hast alles bezahlt. Herr, ich bete, dass du uns diese Dankbarkeit neu ins Herz gibst und dass wir aus dieser Dankbarkeit uns dir hingeben, dass wir das nicht einfach nur uns Sonntag für Sonntag anhören, sondern dass es uns Tag für Tag bestimmt in unserem Denken, in unserem Reden, in unserem Handeln. Danke, dass du diese Veränderung möglich machst. Und du machst sie möglich, wenn jemand neu zum Glauben kommt, und du machst sie möglich, wenn wir vielleicht schon 30 Jahre mit dir gegangen sind, aber du jetzt dieses Licht aufgehen lässt. Herr, ich bete, wirke du, verändere du uns, zieh uns näher zu dir. In Jesu Namen. Amen.